Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Wir beamen uns mal kurz in das Jahr 1999, eine Hochzeit des Theaters. Peter Zadek probt Hamlet in Straßburg mit den besten Schauspielern, die es damals so gibt. Unter anderem Ulrich Wildgruber, und der ist hier gerade nicht zur Probe erschienen, sehr zum Ärger des Regisseurs.
Zadek schnaufte. Daraufhin setzte er sich an seinen Regietisch. Er wühlte im Textbuch von Hamlet, als könnte er Wildgruber zwischen den Blättern finden. Clara, rief er. Mein Regietisch wackelt. Mein Regietisch muss entwackelt werden. Zadek fühlte eine fürchterliche Enge. Es gab keinen Anfang, keinen Aufbruch, kein Hinaus ins Freie. Der Meister fühlte sich eingekeilt zwischen seiner Erregung und diesen überall aufplatzenden Zwängen. Er hoffte für diesen Hamlet mit Angela Winkler noch einmal auf einen großen Erfolg. Das wird die Aufführung des Jahrtausends, um die es hier geht, sagte Zadek.
Tja, so war das damals. Unter einer Jahrtausendaufführung machte es der Meister natürlich nicht. Der Schauspieler Klaus Pohl, den wir hier gerade gehört haben, der hat die Proben damals als Horatio miterlebt und das Ganze nacherzählt in einem Roman. Demnächst wird der Stoff verfilmt. Über den überraschend großen Erfolg seines Theaterbuchs spreche ich gleich mit Klaus Pohl. Vorher aber Musik von Alice Feu Blue. Sie stammt aus Südafrika, lebt seit ein paar Jahren in Berlin. Auf ihrem neuen Album gibt es diesen Song über das sich einsam fühlen, wenn es dunkel wird. Passend also zur Jahreszeit Dusk. Es passiert nicht so oft, dass ein Hörbuch so einen Erfolg hat, dass sich danach ein Verlag findet, der das Vorgetragene als Buch herausbringt. Und wenn das Ganze dann noch ein Theaterbuch ist, dann grenzt das schon fast an ein Wunder. Der Schauspieler, Autor und Regisseur Klaus Pohl hat so ein Wunder vollbracht. Er war vor mehr als 20 Jahren dabei, als Peter Zadek monatelang in Straßburg Hamlet probte mit der Crème de la Crème der deutschsprachigen Darstellungskunst. Darunter Ulrich Wildgruber, Otto Sander, Eva Matt, Hermann Lause und Angela Winkler. Sie sollte die Titelrolle spielen, Klaus Pohl, Hamlets Freund Horatio. Aus den Notizen, die er damals bei den Proben gemacht hat, ist ein Roman entstanden, Sein oder Nichtsein. Der wurde in diesem Sommer von allen Medien ordentlich gefeiert. Begeisterte Rezension, wo man hinschaute, jetzt wird das Ganze auch verfilmt. Grund für mich, mal bei Klaus Pohl nachzufragen, wie sehr ihn dieser Erfolg überrascht hat. Gerade ist er in New York bei seiner Familie und dort habe ich ihn erreicht. Schönen guten Tag nach New York.
Ja, guten Tag nach Berlin. Hier ist wunderschönes Wetter und so wie mich dieses schöne Dezemberwetter überrascht, so hat mich erfreut und überrascht der Erfolg von meinem Hamlet.
Dabei war das ja nicht so ganz abzusehen, als Sie versucht haben, diesen Roman in einem Verlag unterzubringen. Da sagte sogar ein angesehener Literaturagent, mit sowas lässt sich kein Geld verdienen. Wie erklären Sie sich denn, dass jetzt so die Begeisterung so groß ist?
Ja, ich glaube, weil es da so ein Missverständnis gibt. In dem Augenblick, wo man als Autor, als Dichter die Beteiligten als Menschen erscheinen lässt und beschreibt, die also in ihrem Beruf hauptsächlich Menschen sind, dann, glaube ich, interessiert sich jeder Leser, jede Leserin für diese Geschichten, wie jemand mit Schwierigkeiten umgeht, mit seinen Leidenschaften, mit seinen Enttäuschungen und mit seinen Hoffnungen, die vor allen Dingen ihr Menschsein mit auf die Probe bringen und dort in der Auseinandersetzung mit der Rolle und natürlich dann Handlungen eine interessante Erfahrung mit sich selber und mit der Rolle machen und dann natürlich mit dem Ensemble. Und dann entsteht eine Familiensituation, wie in einer Familie, wo der eine so ist, der andere spinnt, der andere hat schöne Ideen, man streitet sich, man beleidigt sich, man verzeiht sich gegenseitig und findet immer wieder einen Weg, dass es weitergehen kann. Ne? Und so war es da auch. Und das war das Schöne und das Aufregende an dieser ganzen Konstellation und auch Arbeit.
Ijoma Mangold hat in der Zeit ihr Buch, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Der sagt, Klaus Pohl hat einen Post-MeToo-Roman über eine Prä-MeToo-Epoche geschrieben. Wir erleben also einen für seine Wutausbrüche bekannten Regisseur, Peter Zadek. Wir erleben hysterische Schauspieler, so ein Ping-Pong zwischen Größenwahn und Lächerlichkeit. Angela Winkler, total überfordert, flieht zwischendurch von den Proben. Ulrich Wildgruber, der 22 Jahre zuvor ja schon mal den Hamlet gespielt hat, will auch wieder gern diese Hauptrolle übernehmen, ist jetzt irgendwie auch frustriert, dass er degradiert wurde zu Polonius. Also alle sind irgendwie ständig am Limit und sie beschreiben das, finde ich, nie denunzierend, sondern auch sehr liebevoll. Wie haben Sie das denn damals erlebt? Also diese Absurdität dieser Szenen, haben Sie die damals schon gespürt oder brauchte es dazu diesen Abstand?
Sicher ist jetzt der Abstand im guten Sinne dazugekommen. Aber als ich dorthin kam, eben auch aus New York, zu den Proben, war es so, als wenn man in eine Familie zurückkehrt. Ich hatte ja mit allen gespielt und probiert schon mal. Und das lag so im Durchschnitt 7, 8 Jahre zurück. Und jetzt war das so wie ein großes Familientreffen. Und die Eigenheiten der Familienmitglieder kannte ich ja, dass sie dann so ins Extrem sich auswuchsen, natürlich durch die Situation auch mit Angela, das war nicht vorauszusehen, hat aber lauter unglaublich schöne, sehr komische und tragikomische Momente hervorgebracht. Und als ich dann dabei saß und immer mitschrieb, hatte ich natürlich einen Wahnsinnsspaß, was die alles sagen und was da alles passiert. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das etwas Schlimmes ist oder etwas Grausiges, sondern eher das Gefühl, ja, so funktioniert eben eine Familie, die sich um ein Ergebnis bemüht, die sich darum bemüht, über den Brenner zu kommen, wenn es stürmt und regnet. Das Ziel war sozusagen das, was uns immer wieder geeint hat und was uns leidenschaftlich aufeinander, gegeneinander, miteinander gehetzt hat. Das war das tägliche Miteinander, das tägliche Erscheinen auf der Probe. Also das geht immer an die Nerven auch, ne?
Das geht ja da durchaus wirklich an die Existenz, wird schon Selbstmordgedanken, ist die Rede und so weiter. Wenn man jetzt aus heutiger Sicht auf dieses Herrschaftssystem unter Zadek schaut, wir haben seit 3 Jahren einen wertebasierten Verhaltenskodex, den der Bühnenverein verabschiedet hat. Kommt Ihnen denn diese ganze Probensituation aus heutiger Sicht und wie wir heute auf Theaterarbeit schauen, irgendwie surreal vor?
Ich weiß nicht, surreal, aber natürlich vergangen. In dem Sinne, wie etwas seine Zeit hat. Und unser ganzes Leben ist durch den Moment bestimmt und das hatte seine Zeit. Und man muss auch sagen, bei Peter Zadek und bei allen Beteiligten, man sagt, er hat Wutausbrüche gehabt. Aber sie waren ja immer Wutausbrüche in einem Kontext. Das war auch nicht ein Wutausbruch aus einer Hierarchie heraus, weil er der König war, sondern weil er was wollte, ne? Und diese Wutausbrüche hat man ihm dann auch immer verziehen und hat sie auch verstanden.
Aber Sie beschreiben Zadek ja als Zampano und das war ja in Fellinis La Strada, in dem Film, ja, genau, gespielt von Anthony Quinn, da war das ja so ein größenwahnsinniger, so ein prahlerischer, unangenehmer Typ. Gleichzeitig sagen Sie, Peter Zadek hat die Wahrheit gesucht in den Schauspielern, nicht die Verstellung. Da schwingt ja auch eine gewisse Bewunderung mit. Können Sie sich vorstellen, dass jemand wie Peter Zadek zu den gleichen Ergebnissen gekommen wäre, wenn er die ganze Zeit liebevoll und rücksichtsvoll mit den Schauspielern umgegangen wäre?
Ja, das ist eine schwere Frage, die ich kaum beantworten kann. Ich kann sie nur so beantworten, dass in seinen Zornesausbrüchen und im Unterschied zu Anthony Quinn in dem Film La Strada war Zadek jemand, der nicht so wie Anthony Quinn in seiner Rolle überfordert war durch die Situation und auf der mit so Brutalität, also mit so einer auch gegen sich selber reagiert hat. Zadek hat eigentlich wie ein Rabbi eher mit Liebe, aber mit einer unglaublichen Strenge und Unnachsichtigkeit in Bezug auf Bequemlichkeit reagiert. Und deswegen haben ihn auch alle eigentlich geliebt. Und die Frage war ja, ob ich mir vorstellen kann, dass das heute nach Vorgaben sozusagen, dass man sich anders miteinander verhält, auch funktionieren kann. Ich denke schon. Aber das sind ja dann ganz andere Charaktere, die zusammenkommen, als es dort der Fall war, ne? Und natürlich haben wir alle viele Fetzen von so Autoritäten und Autoritätssystemen mitgeschleppt und auch gelebt, ne? Also Otto Sander, alle, das waren ja Jahrgänge, die in den 30er Jahren geboren waren. Ich bin 52 geboren und deswegen hatte das für mich auch schon was sehr Komisches, dass solche Autoritäten auch noch so funktionieren und bedient werden. Aber es war, wie gesagt, an der Kippe und es war wahrscheinlich die letzte Veranstaltung in diesem Sinne, ja.
Jetzt sind Sie, Herr Pohl, seit Spätsommer auf Leseturnier. Gerade waren Sie auch hier in Berlin im Buchhändlerkeller zu erleben. Wir hören da mal rein in einen Ausschnitt, um so ein Gefühl zu kriegen von so einer Probenszene. Das ist eine Szene, in der Hermann Lause mit Peter Zadek probt. Lause soll als Totengräber eine Gasmaske tragen und das hat er überhaupt gar keine Lust drauf und ärgert sich. Und wir hören mal, wie das dann klingt, von Ihnen gelesen.
Ich will den Totengräber spielen und nicht einen serbischen Sondermüllkriegsmann auf dem Amselfeld. Das will ich. Und ansonsten will ich mich ausziehen. Stille. Zadek sagte, du, ich versuche mit dir den Totengräber zu arbeiten. Warum probierst du meine Vorschläge nicht wenigstens erst einmal aus, bevor du dich aufregst? Du hast die Szene in dem Kostüm noch gar nicht ausprobiert, sagte Peter Zadek schrecklich leise. Und trotzdem schreist du hier herum, wie sonst nur ein Spießer vom Stadttheater. Was ist los mit dir? Soll ich deine Frau anrufen? Du musst meine Frau keineswegs anrufen. Lass meine Frau aus dem Spiel. Was habe ich nie ausprobiert? Das Kostüm. Willst du meine Arbeit zerstören? Fragte der Regisseur und wandte sich von dem Schauspieler angewidert ab. Das hatte eine grandiose Wirkung auf Hermann Lause. Er wäre beinahe ohnmächtig geworden, so was er sofort auf das unglückselige Kostüm schob. Sarah, die zweite Assistentin, stützte Lause. Er schimpfte schon nicht mehr auf das Kostüm. Er versuchte, sich zu erklären. Er sagte mit Tränen in der Stimme, Peter, du weißt, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass du immer mehr zum Spießer wirst. Zu einem Darstellungsbeamten. Ich kann Autorität nicht ausstehen, wenn sie als Autorität auftritt. Das weißt du. Ob sie der Kaiser von China, der Dalai Lama oder Peter Zadig heißt. Außerdem bin ich kein Schüler mehr. Wenn ich mich von dir abwende, dann bist du gar nichts mehr, sagte Zadig.
Ja, hier wird ja ganz deutlich, es geht natürlich auch immer ein bisschen um Macht. Und interessant ist ja hier, dass der Wutausbruch von Hermann Lause kommt, der in dem Moment, als Peter Zadig ganz ruhig wird, plötzlich zurückrudert. Ne? Und
ja.
Dann kam ich noch auf die Idee, dass der Erfolg Ihres Buches vielleicht doch mit dem Hörbuch zusammenhängt, weil so wie Sie das lesen, wird die Situation so derartig plastisch und natürlich eigentlich auch noch komischer.
Ja, also ich habe verschiedene Reaktionen gehabt. Zum Beispiel eine ganz extreme in Wien hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, Herr Pohl, wegen Ihnen bin ich jetzt zum dritten Mal mit meinem Mann über den Brenner gefahren, weil Sie das immer zu Ende hören wollten. Ne? Und da sind die im Auto gefahren und haben das so oft gehört. Dann habe ich zum Beispiel Briefe bekommen, wo Leute gesagt haben, das Buch ist noch viel schöner und packender als das Hörbuch. Also ich glaube, das Schöne ist jetzt an der Situation, dass jeder das finden kann, was er sucht. Und natürlich ist dieses gelesene, von mir gelesene Hörbuch, lebt das auch aus meiner Kenntnis der Beteiligten und dass ich die ein bisschen imitieren und andeuten kann. Und im Buch muss ich das jeder selber erfantasieren. Aber ich habe zum Beispiel einen wunderbaren Brief von einem Pfarrer in Essen bekommen, der gesagt hat, ich lese es jetzt ganz langsam, damit es nicht aufhört. Also lauter schöne Reaktionen, die einen so, die anderen so, aufs Hörbuch oder aufs Buch.
Mich hat das Buch auch, muss ich sagen, in dieser Balance zwischen Tragik und Komik an die Bücher des Schauspielers Joachim Meyerhoff erinnert. Ist vielleicht ja auch kein Zufall, dass Joachim Meyerhoff auch total begeistert war von Sein oder Nichtsein und sich gleich die Filmrechte gesichert hat. Das heißt, Sie schreiben jetzt an dem Drehbuch?
Mit ihm zusammen. Also er hat sich auch nicht die Filmrechte hat sich gesichert, der Hamburger Produzent Benno Seikel. Joachim Meyerhoff hat mich dann mal, als er das erste Mal das Hörbuch gehört hatte und mit dem Auto im Graben an der Ostsee gelandet war, weil er so lachen musste, hat mich dann angerufen und hat mir erstmal gratuliert. Und dann ergab sich die Situation, dass verschiedene Anfragen da waren, unter anderem von Doris Dörri, diesen Stoff zu verfilmen. Und da habe ich gesagt, nee, das möchte ich gerne mit dem Joachim Meyerhoff machen, den ich gut kenne, und habe ihn gefragt und er war sofort begeistert. Und jetzt haben wir ein paar Sitzungen gehabt, saßen am Drehbuch, ich arbeite daran und mal sehen, was daraus wird. Das ist eine ganz entspannte, sehr heitere Arbeitssituation.
Aber Sie haben bestimmt schon mal ein bisschen rumgesponnen, wer den Zadig spielen könnte, oder?
Ja, da haben wir viele große Fantasien, aber im Augenblick sind wir beide bei Anthony Hopkins.
Das wäre eine großartige Besetzung.
Ja, fantastisch, ja. Ich versuche ihn jetzt hier in Amerika mal zu treffen und mal sehen. Ich denke, dass er natürlich an so einer Figur sehr interessierend sein kann. Ne? Und das will ich jetzt mal ausprobieren.
Und würden Sie sich auch mit reinschreiben?
Ja, mal sehen. Also Joachim Meyerhoff soll und will ja dann auch die Regie machen und so. Und mal sehen, ob er mich da besetzt.
Wir dürfen sehr, sehr gespannt sein auf diesen Film. Wird wahrscheinlich sehr lustig. Der Theaterroman Sein oder Nichtsein. Eine großartige, sehr lustige Reise in eine andere Theaterzeit, die Proben unter Peter Zadig miterlebt und nacherzählt von Klaus Pohl. Herr Pohl, wann geht's los mit den Dreharbeiten?
Na, wir hoffen nächstes Jahr im Herbst.
Großartig.
Also 22, ja. Mhm.
Dann wünsche ich viel Erfolg dafür und Ihnen eine gute Zeit in New York.
Ja, und Ihnen auch. Schöne Weihnachtszeit und frohe Weihnachten, ja. Alles Liebe.
Ganz herzlichen Dank und jetzt da nochmal empfohlen, das Buch von Klaus Pohl, Sein oder Nichtsein, ist erschienen im Galliani Verlag. Vielleicht auch nochmal eine gute Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Es hat 280 Seiten und ist für knapp 20 € zu haben. Und zu empfehlen ist natürlich auch das Hörbuch. Unglaubliche 4 Jahrzehnte alt, aber immer noch ziemlich cool, Blondie mit Heart of Glass, hier im Theatermagazin von Rang 1. Die Theater dürfen in vielen Städten offen bleiben. Noch muss man sagen, so gab es in Cottbus gestern mal wieder eine Uraufführung. Der Kleist-Förderpreisträger dieses Jahres, Lars Werner, hat ein Stück geschrieben, das genau dorthin passt. Feinstoff, so heißt es, und erzählt verschiedene Geschichten einer Region. Sarah Keiloweit hat den Autor vor der Premiere getroffen und ihn nach seiner Arbeit und seinem Verhältnis zur sächsischen Herkunft gefragt.
Es gibt für mich irgendwie so ein immer wieder leidensvolles Zurückgehen müssen, sondern immer nur so ein Wegkommen wollen. Also so mit 18 da unbedingt weg wollen. Sich diese sächsischen Färbung der Stimme abgewöhnen wollen und so weiter.
Lars Werner wird 1988 in Dresden geboren. Noch heute hat er eine ambivalente Beziehung zu seiner ostdeutschen Herkunft. Trotzdem blickt der heute in Berlin lebende Autor auch in seinem neuen Stück Feinstoff Richtung Osten.
Einfach weil ich irgendwie merke, dass eine Geschichte vom Osten erzählt wird, die mir so nicht passt, die irgendwie recht einseitig ist, die viele der Erlebnisse ausklammert, die ich da hatte. Die Geschichten, die ich erzählt von einer sehr starken linken Bewegung, die im Endeffekt nicht nur die Baseballschlägerjahre 1, sondern auch 2 durchgehalten hat, AJZs in super vielen Kleinstädten und kleineren Orten hatte, die dann im Endeffekt über so rechte Gewalt, CDU-Lobbyismus und so weiter im Endeffekt weggespült wurden nach ein paar Jahren. Und trotzdem drumherum hatte ich Erlebnisse, habe ich eine linke Kultur kennengelernt, die mich ja Zeit meines Lebens prägte.
Das AJZ, kurz für Autonomes Jugendzentrum, in dem Werner erste Lesungen hielt, wurde von Nazis überfallen und anschließend von CDU-Bürgermeistern mit Auftrittsverbot belegt. In seinem neuen Stück fasst Werner die industriellen und klimapolitischen Veränderungen der Region Cottbus ins Auge, die in der ehemaligen Kohleregion geschichtstreibend sind. Dabei erzählt er von Menschen, die in unterschiedlichen Jahrhunderten Widerstand leisten. Von einem sorbischen Lehrer, der sich vor dem NS-Regime versteckt. Von UmweltaktivistInnen in der DDR. Oder von Charlotte von Steinert, einer Autorin im 18. Jahrhundert, die ihrer Zeit zum Trotz schreibt.
König sitzt in Potsdam bei Nacht. Charlotte allein.
Fritz sagt, das Versmaß meiner Strophen sitzt, aber ich soll meine Sprache mehr an der Bühne orientieren. Aber es ist doch tot und alt, was er aus Frankreich spielen lässt. Und dann, wenn von mir was fertig ist, darf es nicht auf die Bühne, obwohl es doch so einfach wäre.
Kritisiert die Schauspielerin Sophie Bock als Charlotte. Menschen, die sich, wie Charlotte von Steinert, gegen den Status quo wehren, inspirieren Lars Werner. Und er findet sie im Osten. Werner will zwar kein reiner Ostautor sein, kann die Geschichten aber auch nicht denen überlassen, die nur von außen drauf schauen.
Das passiert in der Theaterszene leider viel zu häufig, dass Leute plötzlich so, ach ja, da ist ja irgendwie das, wie zum Beispiel Doping oder so. In der DDR, Mensch, spannend, let's just do it irgendwie. Und dann kennt man halt Leute, die in diesem Sportsystem waren und so weiter. Oder genau, hat Auswüchse davon auch miterlebt oder so. Oder halt so irgendwie diesen Geist davon und denkt sich so, warum redest du jetzt darüber? Wenn sich viele, viele Menschen, die eigentlich darüber wahrscheinlich besser sprechen könnten, entweder das Reden abgewöhnt haben oder irgendwie nicht zu Gehör kommen und so. Und dann aber auch die Frage, warum will ich nicht darüber reden?
Also schreibt Werner auch darüber. Und schreiben wollte er schon immer. Das verdanke er einer frühen literarischen Förderung und guten DeutschlehrerInnen. Trotzdem studiert der Sohn einer mittelständigen Patchwork-Familie erst Medienkunst. Neben Worten produziert der Autor heute auch Comics und Memes im Internet.
In dem Stück, was ich gerade so ein bisschen vor mich hinschreibe und das ganz ohne Auftrag ist, Hoffnung Kim Kardashian, ist so meine popkultureller Klatsch irgendwie so drin. Also gibt es eine absolute Liebe für InTouch-Berichterstattung und diese Magazine und ein tägliches Reinziehen von Promi-News und irgendwie, Memes, seit sie da sind, im Endeffekt verfolgen.
Lars Werner fühlt sich in vielen Medien zu Hause, egal ob im Theater oder in der trashigen Popkultur. Auch deswegen funktionieren die Erzählungen in Feinstoff so gut. Werners Sprache passt sich den Jahrhunderten an. Ist umständlich im Schloss von König Friedrich, hart und truppig in der Untersuchungshaft der DDR und voller Anglizismen in seiner Zukunftsszenerie. Werner versucht, durch seine Worte nah an die Figuren zu kommen, deren Widerstandsgeschichten er erzählt. Durch seine Anpassungsfähigkeit gelingt ihm das auch.
Der Kleist-Förderpreisträger Lars Werner, vorgestellt von Sarah Keilowald.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Schauspielerin Caroline Peters. Die hat sie sehr jung erlebt.
Mein größtes Theatererlebnis habe ich gehabt, da war ich 8 Jahre alt und das hat sich später oft wiederholt. Aber das eine Erlebnis war eben so einprägsam, dass ich es daran immer festmachen kann und auch daran bis heute Theatererlebnisse vergleiche. Und zwar haben meine Eltern mich in die Drei-Groschen-Oper gebracht bei Theater der Welt in Köln. Das war eine Truppe aus Moskau, die haben auf Russisch gespielt. Ich habe kein Wort verstanden. aber weil meine Mutter mir die Geschichte vorher erzählt hatte, wusste ich irgendwie, was los ist. Und da hat der Schauspieler, der russische Schauspieler, der Mackie Messer gespielt hat, das war in einer Zeit noch mit dem eisernen Vorhang und so, der stand die ganze Zeit vorne an der Rampe und hat den Zuschauern direkt in die Augen geguckt. Der wollte einfach direkt Kontakt aufnehmen und wissen, in was für einer Welt er hier gerade auftritt. Und das hat mich irrsinnig beeindruckt, dass es nicht da eine Welt ist, die hinter einer vierten Wand ist und wir sind auf der anderen Seite, sondern dass wir im selben Raum sind. Das habe ich in der Sekunde zum ersten Mal gesehen und es hat sich mir für immer eingeprägt und es ist für immer mein wichtigster Moment im Theater. Wann wird es geschafft, dass die auf der Bühne und die im Zuschauerraum zur selben Zeit im selben Raum dasselbe denken? Und das sind die großartigsten Momente.
Caroline Peters über einen großartigen Moment im Theater. Die Schauspielerin war vor ein paar Tagen bei uns zu Gast. Ein ausführliches Gespräch mit ihr finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de und in der DLF-Audiothek. Hier geht's jetzt gleich um einen neuen Netflix-Thriller. Viel Spaß mit unserem Filmmagazin, wünscht Susanne Burkhardt.